Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Thema heute soll sein, wie der Elefant im Raum beim globalen Klimaschutz, nämlich die Volksrepublik China, wie sich das Land entwickelt, was geplant ist. Denn China hat jetzt den 15. Fünfjahresplan veröffentlicht, also ein Dokument, in dem aufgeschrieben wird, was das Land, was die Regierung sich vornimmt für die nächsten Jahre, wirtschaftlich etc. Uns interessiert natürlich insbesondere, was das Land im Bereich der Energieversorgung plant. Denn China ist auf der einen Seite der weltweit größte Emittent von Treibhausgasen. China hat im letzten Jahr knapp 80 Gigawatt neue Kohlekraftwerksleistung ans Netz gebracht. Also eine immense Menge an neuer Kohlekraftwerke, die dazu führen, dass die Treibhausgasemissionen weiter raufgehen werden könnten. Auf der anderen Seite hat China im letzten Jahr mehr Erneuerbare ans Netz gebracht als jedes andere Land jemals zuvor, nämlich 440 Gigawatt Windenergie und Photovoltaikleistung. Eine irrwitzige Leistung, die das Land vollbringt. Und das wollen wir uns in dieser Folge mal angucken. Und zwar auf der einen Seite mal die Vergangenheit, also was hat die Volksrepublik China in den letzten beiden Fünfjahresplänen, oder eigentlich heißen sie Fünfjahresprogramme, geplant, also im 13. und im 14. Fünfjahresplan. Der 13. war gültig von 2016 bis 2020. Das heißt, man kann sich angucken, was ist geplant gewesen, was ist tatsächlich erreicht worden. Dann gucken wir uns mal den 14. Fünfjahresplan an, von 2021 bis 2025. Und dann wagen wir den Blick in die Zukunft. Was erwartet das Land, was plant das Land in den nächsten 5 Jahren, insbesondere im Bereich der Klimapolitik und der Energiepolitik? Das soll das heutige Thema sein. Der Vorteil dieser 5-Jahrespläne ist, man kann sie überprüfen. Sie sind öffentlich, sind natürlich in Chinesisch. Das heißt, man braucht entsprechende Übersetzungen, ist aber, denke ich, in der heutigen modernen Zeit kein Problem mehr. Und man hat jetzt nicht nur die politischen Ankündigungen. In Deutschland und in Demokratien gibt es ja dann häufig Koalitionsverträge. Auch da stehen, ich sag mal, Absichtserklärungen sind dort verfasst. Die sind aber gerne hinreichend unspezifisch. Die Volksrepublik China als, kann man es noch als kommunistisches Land bezeichnen, aber da kommt es ja her, also ne, diese Sowjetdenke mit diesen 5-Jahresplänen, um dann die eigentlich Schwerindustrie zu planen, dort wirklich harte messbare Kennzahlen zu definieren, die werden halt veröffentlicht und die lassen sich überprüfen. Jetzt war es in der Vergangenheit so, dass diese Ziele gerne übererfüllt wurden aus auch geopolitischen Gründen. Das kann man teilweise sicherlich auch als Farce bezeichnen. Auch die Deutsche Demokratische Republik hat entsprechende Pläne. Also da kann man viel Schindluder mittreiben. Die Volksrepublik China nimmt dieses Werkzeug, dieses Instrument aber sehr ernst. Und wir wollen uns nun mit 3 Fragen mal stellen, mal beantworten in der heutigen Folge. Nämlich einmal die Frage, hält China diese Pläne überhaupt ein? Oder ist das nur ein digitales Stück Papier, was verfasst wird über diese 3 Planperioden, den 13., 14. und 15. Fünfjahresplan? Was kann man in dem neuen Fünfjahresplan, der jetzt für die nächsten 5 Jahre bis 2030 gilt, was kann man dort rausziehen? Hat sich irgendwas strategisch geändert oder ist es einfach nur ein Weiter-so? Und dann eine dritte, auch sicherlich sehr wichtige Frage. Was können wir denn hier in Deutschland oder was können wir in Europa davon lernen? Denn man darf halt nicht vergessen, China ist kein freies Land, es ist keine Demokratie. Und das chinesische Staatssystem wollen wir in dieser Art und Weise in Deutschland, in unserer liberalen, freiheitlichen Demokratie so sicherlich nicht haben. Aber dennoch können wir, obwohl die politischen Systeme vollkommen unterschiedlich sind, weil China natürlich jetzt kein klassischer Sowjetstaat ist, im, wie man sagen, marxistisch-leninistischen Sinne, sondern es ist ja schon eine, so ein Zwischenspiel zwischen Planwirtschaft und Marktwirtschaft, weil da natürlich trotzdem der Markt agiert, obwohl der Staat stark eingreift. Aber die Frage ist, können wir irgendwas daraus lernen, um unsere Energiewendeziele besser zu erreichen? Das soll man heute, oder das sind so die drei Leitfragen, die wir jetzt heute nach und nach in dieser Folge mal angehen werden. Also tatsächlich, wie so ein Fünfjahresprogramm oder Fünfjahresplan aufgebaut, die sind typischerweise zweistufig. Es gibt so den übergeordneten nationalen Gesamtplan, der ist dann vom Volkskongress verabschiedet. Da gibt es so ein paar einzelne Fachpläne, die von einzelnen Ministerien verfasst werden. Für uns irrelevant das Thema Energie, erneuerbare Energien, Stromnetz und natürlich auch das Klima. Und da wollen wir jetzt mal tiefer einsteigen. Der Energiebereich hat im aktuellen 15. Fünfjahresprogramm sogar eigene Dokumente, weil es einfach so eine essentielle Bedeutung hat für die Entwicklung Chinas. Wir fangen an mit dem 13. Fünfjahresplan von 2016 bis 2020. Da muss man halt, das muss man erstmal historisch gut gesagt, gerade mal 10 Jahre her, dass der dann in Kraft getreten ist. Also das, damals war das Thema noch, also CO2-Emissionen, Klimaschutz war noch kein Thema. Das ist am Ende dieses Fünfjahresplans erst entstanden, das nämlich am 22. September 2020 Xi Jinping vor der UN-Generalversammlung verkündet hat, dass China seine Treibhausgasemissionen vor 2030 soll China den Höhepunkt erreichen und das Land will 2060 klimaneutral werden. Das sind die sogenannten Dual-Carbon-Ziele. Das heißt also, am Ende dieses Planes kam erst diese Ankündigung, was geplant ist beim Bereich beim Klimaschutz. Es gab drei bindende Ziele, die für 2020 vorgesehen waren, im Vergleich dann zum Ende des Vorzeitplans, nämlich 2015, dass die Energieintensität ist definiert als der Energieverbrauch pro Wirtschaftsleistung, soll um 15% sinken, die CO2-Intensität um 18% sinken. Jetzt muss man noch mal kurz sich vor Augen führen, was bedeutet das? Also die Energieintensität ist einfach, wir dividieren den Energiebedarf durch das Bruttoinlandsprodukt, GDP im Englischen. Die CO2-Intensität ist einfach gemessen, wie viel CO2 wird emittiert pro Kilowattstunde Energie. Das sind so die beiden Kennzahlen und die sollten entsprechend fallen. Energieintensität um 15%, CO2-Intensität um 18%. Und der Anteil nicht fossiler Energien im Energieverbrauch sollte auf mindestens 15% steigen, ausgehend von 12% im Jahr 2015. Man hat gerade schon einleitend gesagt, kommen wir noch im Detail zu. China ist nun mal ein Land der Kohleverstromung. Zwei dieser Ziele sind darüber erfüllt worden. Die CO2-Intensität sank um 18,8 statt 18%, also 0,8 Prozentpunkte mehr. Das hat geklappt. Das ist ein Maß, also beide Größen sind ein Maß davon, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung abkoppelt von den CO2-Emissionen. Das beobachten wir in Deutschland schon seit den eigentlich 1970er Jahren, dass das Wirtschaftswachstum eines Landes nicht parallel läuft mit den CO2-Emissionen. Das war früher so, als aus einer reinen fossilen Welt kam, also auch noch aus der Zeit vor der Kernkraft, die ja nun mal auch eine CO2-freie Technologie ist, sondern wir wollen eine Entkopplung haben. Das sehen wir auch in Deutschland. Deutschland hat es auch geschafft, diese wirtschaftliche Entwicklung zu entkoppeln von den CO2-Emissionen. Was halt besser wäre, ist, wenn nicht die CO2-Emissionen stagniert wären und die das Wachstum draufgegangen wäre, sondern wenn wir vielleicht etwas weniger Wirtschaftswachstum gehabt hätten, aber dafür die CO2-Emissionen weiter runtergefahren haben. Wir haben uns etwas anderen Weg entschieden. Das noch als kleine Randnotiz. Zweites Ziel dieses Fünfjahresplans, des 13. Fünfjahresplans, war, dass der fossile Anteil nicht nur 15, sondern 15,9% hatte. Das dritte Ziel, die Energieintensität, also das ist halt gerade ein Energieverbrauch pro Wirtschaftsleistung, das wurde verfehlt. das waren dann nicht 15%, sondern nur 13,2%, war unter der Zielmarke. Das ist ein bisschen bemerkenswert, denn in der Periode davor, im 12. Fünfjahresplan, wurden die Effizienzziele noch erreicht, die China sich gesetzt hat. Das ist daran, hat da nicht funktioniert. Woran lag das? 2020, Corona, ja. Und da ist China ja mit einer sehr, sehr strengen und strikten Politik vorgegangen, um diesen Covid-Ausbruch einzudämmen. Dadurch verschob sich natürlich die Wirtschaft, der Energieverbrauch abrupt, sodass sich jetzt die 5 Jahre vorher, na, das ist also jetzt in den letzten Monaten, ist es dann kaputt gemacht worden, weil wir dann ja 2020 im ersten harten Corona-Jahr waren. Was hat China gemacht? Dann im 14. Fünfjahresplan, also dann im Folgeplan, da wurde das Ziel für die Energieintensität etwas niedriger angesetzt. Das bedeutet es aber nicht, dass man nicht sagt, oh, die Chinesen sind nicht ehrgeizig. Sie haben einfach ihre Pläne, ihre Kennzahlen einem realistischen Plan angepasst. Nun, das ist halt genau das, was man bei so einer Planwirtschaft immer vorwirft. Es gibt ja auch gerne dann so in so unterschiedlichen Interessensgruppen in der deutschen Wirtschaft oder deutschen Energiewirtschaft. Ja, das meiste, Deutschland hätte eine Planwirtschaft. Nein, wir haben keine Planwirtschaft. Es ist natürlich viel reguliert im deutschen, auch im europäischen Markt, aber jetzt nicht nur im Strommarkt, im Energiemarkt, sondern ganz viele Märkte natürlich reguliert. Manche strenger, andere nicht so streng. Auch aus Gründen. Aber es ist keine Planwirtschaft im klassischen Sinne. Und auch das, was China macht, ist eigentlich genau das, im Gegenteil dessen, was man bei einer Planwirtschaft normalerweise unterstellt, nämlich man wahrt das Gesicht durch immer größere Versprechen, es wird alles immer toller, immer besser, immer bunter. Das ist nicht der Fall. Tatsächlich gab es noch ein paar andere Ziele, die sich die chinesische Regierung gesetzt hat. Das ist eine Obergrenze von 5 Milliarden Tonnen Steinkohleeinheiten, die überschritten wird, das wurde erreicht. Der Kohleanteil am Energieverbrauch sollte unter 58% bleiben. Das ist natürlich immer wahnsinnig viel, weil China nun mal ein Kohleland ist. Auch das wurde erfüllt bei den Effizienzindikatoren im Kraftwerkspark. Naja, das hat nicht so gut geklappt. Was sich auch zeigt, ist, dass die Ziele bei der CO2-neutralen Stromerzeugung zwei Wege hatten, also die Erneuerbaren und die Kernkraft. Die Erneuerbaren haben ihre Zielzahlen deutlich überschritten. Also es war bei der Windenergie geplant, 210 Gigawatt Netzanschlussleistung haben bis 2020. Es waren über 280 Gigawatt, also mehr als ein Drittel mehr. Bei der Photovoltaik, also der Solarenergie, war das Ziel 110 Gigawatt. Erreicht wurden über 250 Gigawatt installierte Leistung, also mehr als das Doppelte. Das ist auch eine herausragende Leistung. Wir sind im Zeitraum 2016 bis 2020, als in Deutschland vor allem die Photovoltaikbranche natürlich brach lag. Die Kernkraft, man sagt ja, die Chinesen bauen auch so viel Kernkraft. Kernkraft spielt in der Volksrepublik eine Rolle, ja, aber eine kleine, eine untergeordnete Rolle. Ziel war es, bis zum Jahr 2020 58 Gigawatt an installierte Leistung zu erreichen. Erreicht wurden nur 49,9. Ursache, das sind noch so Nachwirkungen des Reaktorunglücks aus Fukushima aus dem Jahr 2011, sodass sich dort Genehmigungsverfahren auch in China verlangsamt haben. Und es gab dann auch nach 2011 mehrere Jahre lang praktisch keine neuen Baustarts von neuen Reaktoren. Das heißt also, da ist auch da ist man etwas zurückgerudert, sicherlich nicht so krass, wie wir das in Deutschland gemacht haben, aber es war halt ein Rückschritt oder ein doch spürbares Abbremsen der Entwicklung in der Kernkraftnutzung. Und dann, das ist zwar keine Zielzahl, aber eine wichtige Entwicklung, denn wie gesagt, nochmal, China ist, was die Kohleemission, die Kohlekraftwerke angeht, weltweit der Spitzenreiter. China ist der größte Förderer von Steinkohle, muss trotzdem noch zukaufen. China hat die meisten Kohlekraftwerksleistungen am Netz. Wir sind, springen wir mal nach vorne, aktuell bei über 1200 Gigawatt oder 1,2 Terawatt an Steinkohlekapazität in China. Das ist Wahnsinn. Also seit 2015 sind 390 Gigawatt dazugekommen. Das ist natürlich ein Problem, weil das ist ein zentraler Treiber der Treibhausgasemissionen in China. Dennoch, Ende 2020 fiel der Anteil der Kohlekraft an Chinas gesamter Kraftwerksleistung zum ersten Mal in der Geschichte der Volksrepublik unter 50%, nämlich auf 49,1%. Kann sagen, ja, super, das ist ja knapp unter 50, aber es ist ein erster Lichtblick. Wir sehen gleich noch ein paar weitere, was den globalen Kampf zum Klimaschutz angeht. Die Obergrenze der Kohlekraftkapazität ist damals schon eingehalten worden. Also von daher, wir sehen, jetzt mal einen ersten Strich drunter machen unter den 13. Fünfjahresplan, der jetzt also wie gesagt von 2016 bis 2020 lief. Wir haben also ein System, das Effizienzziele zwar nicht immer erreicht hat, die Erneuerbaren aber systematisch übertroffen worden sind. Und deswegen wurde dann auch von Xi Jinping am Ende dieser Periode auf der UN-Vollversammlung gesagt, wir werden den Peak 2030 erreichen und sind 2060 klimaneutral. Das ist 15 Jahre nach dem, was die Bundesrepublik will, 10 Jahre nach dem, was die Europäische Union erreichen will. Aber wenn man jetzt Vertrauen hat, und wir gucken uns ja den nächsten Plan auch nochmal an, in diese Planungen, dann kann man ein Gefühl dafür kriegen, dass das jetzt nicht nur so ein Politsprech ist, dass man das so daher sagt, sondern tatsächlich ernst gemeint ist und auch realistisch ist. Der 14. Fünfjahresplan, also Zeitraum 21 bis 25, wir sind immer noch im ersten Jahr natürlich in der Corona-Zeit. Da ist jetzt, jedes Energieziel ist ab jetzt, ab diesem Fünfjahresprogramm auch ein Klimaziel, und zwar in den Kerndokumenten der 14. Fünfjahresplan für ein modernes Energiesystem. Das heißt, China hat das entsprechend definiert. Was sind da die Zahlen? Die CO2-Intensität minus 18%, Energieintensität minus 13,5%. Das sind jetzt diese korrigierten Zahlen. Der nicht fossile Anteil am Energieverbrauch soll 20% erreichen. Und das ist ein also Plan, der, ich sag mal, ähnlich strukturiert ist, ähnlich aufgebaut ist wie der 13. oder der vorherige Fünfjahresplan. Aber wichtig ist jetzt, dass Versorgungssicherheit und Dekarbonisierung gleichrangige und nicht konkurrierende Ziele sind in diesen Plänen. Und das ist wichtig für das Verständnis der chinesischen Energiepolitik, der dann in dem jetzt neuen, aktuell gültigen Fünfjahresplan noch deutlicher wird. Auch das ist wieder der Vergleich, ne? Also 18% CO2-Intensität, Reduktion, Energieintensität minus 13,5. Was hat das Land erreicht bis, ich sag mal, heute? Denn das ist ja der Plan ist jetzt ja gerade zu Ende gegangen. Wir können ihn jetzt ja bewerten mit den Zahlen von 2025. Die CO2-Intensität sank nur um 17,7%, also 0,3% zu wenig, knapp verfehlt. Und dann die Energieintensität ist um 16% zurückgegangen. Die haben eigentlich die Berechnungsmethode geändert. Das ist mitten in der Planperiode wurden diese Kennzahlen neu definiert. Ich werde jetzt nicht nochmal im Detail erklären, was sie da gemacht haben. Kann man sagen, das ist ein Rechentrick. Ja, nicht ganz. Also die Zahlen passen jetzt, also man muss halt aufpassen, wenn man mitten in der Periode dann seine Berechnungsgrundlagen ändert, dass die ja, ist aber so nicht ganz, ganz umgesetzt. Der nicht fossile Anteil am Energieverbrauch, Ziele waren 20%, ist mit 21,7% auch wieder übererfüllt worden. Das ist auch gut. Auch die Abhängigkeit von Energieimporten, die Diskussion, die wir in Deutschland ja auch führen, auch die ist gesunken. Das ist auch ein strategisches Ziel der Volksrepublik, dass man wegkommen will und muss von den Importen von Öl, Kohle und Gas. Und wir sehen jetzt ja gerade mit dem Iran-Konflikt, was das für Verwerfungen auf den globalen Märkten verursacht, dadurch, dass die Straße von Hormuz weiterhin nicht so befahrbar ist, wie sie mal befahrbar war. Und das hat Auswirkungen für den asiatischen Ölmarkt. Das ist halt das große Problem. Da sagt China, da wollen wir raus. Deswegen treibt die chinesische Regierung auch insbesondere die Elektromobilität so voran. Und zwar als strategisches Ziel Elektrifizierung des Verkehrs. Und wir bauen die Autos selber und exportieren sie auch noch. Ja, also das ist schon eine sehr smarte Industriestrategie. Jetzt kommen ein paar Zahlen, die machen diesen Fünfjahresplan, was ich historisch ist, aber ein bisschen zu übertrieben. 2340 Gigawatt installierte erneuerbare Leistung hatten wir Ende 25 in China. Also Wind, Solar, Wasserkraft und Biomasse. Das heißt, rund 60% der gesamten nationalen Kraftwerksleistung waren erneuerbar. Allein Wind und Photovoltaik, also Wind waren 640, Solar sind 1200 Gigawatt. Damit haben Wind und Solar zum ersten Mal die gesamte thermische Kraftwerkskapazität des Landes überschritten und betroffen. Das ist eine herausragende Leistung. Vielleicht nochmal zur Einordnung dieser Zahlen. Also das ursprüngliche internationale Ziel, was Xi Jinping Ende 2020 verkündet hat. Sie wollen bis 2030 1200 Gigawatt Wind und Solar installieren. Diese Zahl haben die im Sommer 24 erreicht. Also sechs Jahre vor der eigenen Frist. Das heißt also, die Energieindustriepolitik ging ganz klar in Richtung der Erneuerbaren. Allein im letzten Jahr waren es 452 Gigawatt erneuerbare Leistung. Hauptsächlich war es Solar mit 318, dann kam 120 Gigawatt Wind und nur 12 Gigawatt Wasserkraft und ein bisschen Biomasse dazu. Ja, also China baut so viel Wind- und Solarkapazität alleine wie der gesamte Rest der Welt zusammen. Die haben natürlich die komplette Wertschöpfung in der eigenen Hand. Also bei der Solarbranche ist es so, das geht beim Silizium los und hört beim Solarmodul auf. Die haben die komplette Prozesskette im Griff und haben die dann Kostenvorteile, exportiert und die auch noch auf dem Weltmarkt. Aber das ist eine herausragende Leistung. Wir müssen ein bisschen aufpassen mit dieser Lobhudelei. Die ganze Zeit sagen wir toll und super. Wir müssen das gleich noch mal ein bisschen kritisch betrachten. Keine Sorge. Also, Erneuerbaren haben 2025 knapp 4000 Terawattstunden Strom produziert. Das waren 15% mehr als im Vorjahr und 38% der gesamten chinesischen Stromerzeugung. Wir sind bei 60% in Deutschland. Das ist schon eine gute Leistung. Klar, Leistung ist nicht gleich Energie, also liegt an den Vollerstunden, obwohl es in China auch, dass es ja ein großes Land ist, attraktive Wind- und Solarstandorte gibt. Vor allem viel Wind im westlichen Teil, währenddessen die großen Industriemetropolen an der Ostküste Chinas natürlich sind. Das heißt auch da die Frage, heute nicht das Thema, aber Netzausbau, auch das treiben die Chinesen massiv voran. Das sehen wir gleich noch im 15-Fünfjahresplan. Also von daher, das ist eine sehr, sehr positive Entwicklung. Zwei Dinge, die aber auch da wieder auffallen. Die Kernkraft hat jetzt in dieser zweiten Periode, die wir uns angucken, auch nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Also Kernkraft blieb mit 62,5 Gigawatt installierter Leistung erneut unter dem Planziel von 70 Gigawatt. Weil einfach die Bauzyklen und Genehmigungszyklen von Kernkraftwerken auch in China, obwohl die einfachere Prozesse haben, da gibt es dann auch andere Standards, als wir sie in Europa haben, was sicherlich gut ist, dass wir so hohe Standards haben. Aber dennoch reicht das nicht, um die Zielzahl in der Kernenergie zu erreichen. Das heißt, China bleibt hinter den Kernkraftwerksplänen oder dem Neubau, der Neuerrichtung von Reaktoren weit hinter dem zurück, was eigentlich geplant worden ist. Da sind also 62,5 statt 70. Das sind ja, roundabout 7 bis 8, ja, sagen wir mal 7 Reaktoren, die fehlen. Das ist schon eine Hausnummer. Weiterer Vorteil weitere Beobachtung ist in Bezug auf die Kohle, dass der Anteil der Kohle am Gesamtenergieverbrauch von 56,8% im Jahr 2020 auf 51,4% gesunken ist. Also weiter ein konsistenter Rückgang. China treibt, auch wenn die von einem wahnsinnig hohen Niveau kommen, das haben wir in Deutschland ja auch gehabt. Also wir waren ja in den 50er, 60er Jahren waren wir ja ein Kohleland, weil wir natürlich auch die Steinkohle und die Braunkohle selber gefördert haben. Also Braunkohle fördern wir heute noch. Aber die Steinkohle war natürlich heimische Steinkohle, obwohl wir auch da schon zugekauft haben auf dem Weltmarkt. Aber wir sind mittlerweile auf einem deutlich niedrigen Niveau. Großbritannien, haben wir jetzt vor kurzem noch drüber gesprochen, ist raus. Aber China, obwohl sie von einem sehr hohen Niveau kommen, geht es kontinuierlich zurück. Warum ist dennoch der absolute Kohleverbrauch angestiegen? Es ist also mehr Kohle verbraucht worden. Das liegt aber daran, dass der Energiebedarf gestiegen ist. Der gesamte Energiehunger dieser Volkswirtschaft, der wächst schneller, als es die Erneuerbaren auffangen können. So schnell kriegen die gar nicht die Solaranlagen, die Windparks gebaut, obwohl das ja schon ein wahnsinniges Tempo ist. Sie brauchen parallel die Kohle noch dazu. Das heißt, Kohle ist, weiß nicht, Übergangstechnologie ist das falsch, aber sie brauchen die Kohle weiterhin, um das Wirtschaftswachstum auf diesem hohen Niveau halten zu können, weil nun mal Elektrifizierung das A und O ist für eine moderne Industrienation. Das ist also ein guter Weg, den China geht, obwohl klar ist, und so steht es dann auch in diesem Programm, dass die Kohleverstromung wird zu einer stützenden und regelnden Stromquelle umgebaut. Das ist jetzt das Ziel. Und Idee ist, das haben wir in Deutschland auch gesehen oder gemacht, dass bis 2030 alle bestehenden Kohlekraftwerksblöcke, so alt sind die ja noch gar nicht, die meisten in China, es gibt nur wenig sehr, sehr alte Kohlekraftwerke, aber bis 2030 sollen alle bestehenden Kohlekraftwerksblöcke, bei denen das technisch möglich ist, für einen flexiblen Betrieb nachgerüstet werden. Das heißt also, die Schwankungen, die man im Stromnetz hat, nämlich die Chinesen genauso wie wir in Deutschland oder in Europa, auch Solar und Wind, das soll durch Kohle aufgefangen werden. Ist natürlich, wie gesagt, die dreckigste Form, wie man Strom erzeugen kann. Aber die Kohlekraftwerke sollen raus aus der Grundlast und in eine Reserve- und Rückversicherungsrolle rein. Die bilden nicht mehr das Rückgrat der Energieversorgung. So ist jetzt der Plan. Das soll jetzt, oder der Anfang war im 14. Fünfjahresplan, das anzufangen. Und trotzdem sind halt neue Kohlekraftwerke ans Netz gegangen. Also in den Jahren, die wir jetzt in dem Plan haben, also 2025 sind 77 Gigawatt neue Kohlekraftwerksleistung ans Netz gegangen. Sind zwar ein bisschen was abgeschaltet worden, aber netto sind knapp 70 Gigawatt dran ans Netz gekommen. Ja, also das muss man halt beachten. Und auch diese Diskussion, die wir in Deutschland führen, Solar und Wind jetzt im, die können auch nicht voll einspeisen, weil das chinesische Netz das gar nicht aufnehmen kann. Also diese Probleme, die wir in Deutschland haben, haben die Chinesen tatsächlich komplett genauso. So, und jetzt sind wir im 15. Fünfjahresplan. Der gilt ab diesem Jahr und läuft bis 2030. Was ist der Plan? Es soll eine Reliable Substitution geben, eine verlässliche Substitution. Das ist so ein Kurswechsel. Der 14. Jahresplan hat gezeigt, China kann im gigantischen Tempo Wind und Solar ausbauen. Und jetzt, gleiches Problem wie in Deutschland, wie schaffen wir es, fossile Energie zu ersetzen? Nämlich abends, im Winter, bei Flaute. Das ist das große Problem. Wie kriegen wir diesen Strom transportiert? Wie kriegen wir ihn gespeichert? Jetzt aber eine ganze Reihe an Zielzahlen. Ich will nur mal ein paar wesentliche nennen in dem aktuellen Fünfjahresprogramm. Also es soll bis 2030 nochmal einen Anstieg um 50% der erneuerbaren Gesamtleistung geben. Auf 3,5 Terawatt, 3500 Gigawatt Leistung. Davon Wind und Solar zusammen 2,8 Terawatt. Wir haben ja nochmal viele Wasserkraft in Chinesen. Das muss man so ein bisschen berücksichtigen. Und das ist ein bindendes Ziel. Das ist nicht nur ein angestrebtes Ziel. Man kann auch die Ziele noch so ein bisschen klassifizieren und kategorisieren. Die erneuerbare Stromerzeugung soll 6.000 Terawattstunden betragen, allein 4.000 aus Wind und Solar. Also das Rückgrat der Energieerzeugung in China ist Solar und Wind. Ist nicht die Wasserkraft, ist nicht die Kernkraft. Solarthermie ist ein kleines Thema. Offshore-Windkraft spielt auch eine untergeordnete Rolle. Das ist mehr Onshore-Wind. Das sind halt so ein paar Punkte. Und der nicht fossile Anteil an der Stromerzeugung soll weniger als 50% betragen. Also die Ziele sind das, was wir in Deutschland schon erreicht haben. Da wollen die Chinesen jetzt in den nächsten 5 Jahren tatsächlich hinkommen. Das ist so das Ziel. Und dann, das ist jetzt auch neu im aktuellen 5-Jahres-Plan, dass zum ersten Mal Kennzahlen auftauchen, die nicht in Gigawatt, also harte Leistungszahlen, sondern Zuverlässigkeit. Da soll es darum gehen, dass die durchschnittliche gesicherte Leistung, der durchschnittliche gesicherte Leistungsbeitrag, das nennt also der Capacity Credit von Wind- und Solaranlagen bis 2030 auf 8% steigen soll. 11% bei Wind und 6% bei Photovoltaik. Und während dieser kritischen Abendstunden, wir kennen ja diese Duck-Curve, ne, also morgens geht die Last rauf, dann haben wir halt diesen Einbruch, dadurch, dass wir halt viel Solar haben, dann ist ja der Strom nichts wert, dann haben wir dann abends, kommt dann nochmal diese Spitze, weil dann die Last noch hoch ist, Solar geht runter und wir haben dann halt ein Delta in dem Residualbedarf. Und während dieser kritischen Abendspitze, das sind heiße Sommerabende oder kalte Winterabende, sollen Solar und Wind mit direkt zugebauten Speichern mindestens 20% dieser Stunden abdecken. Das sind mehr als 10 Prozentpunkte als heute. Das ist ein Paradigmenwechsel. Und was soll dann passieren? Wie soll dann diese Verlässlichkeit erreicht werden? Es sollen Pumpspeicher gebaut werden, mehr als eine Verdopplung der Pumpspeicherleistung. Es sollen neue Batteriespeicher vor allen Dingen installiert werden. Auch da hat China die Wertschöpfung komplett im Griff. Das heißt, man hat sich strategisch darauf konzentriert, was brauchen wir Speicher? Dann bauen wir sie erstmal. Also klare Energieindustriepolitik gemacht. Was auch gebraucht wird, Thema Redispatch und Verteilung, der Strom muss von Ost nach West fließen in China, weil dann die Windanlagen, wie gesagt, im Westen sind, die großen Verbrauchsstrukturen im Osten des Landes. Das sind Distanzen über 2000 Kilometer, also das Doppelte von Nord-Süd in Deutschland. Da soll es Ultra-Hochspannungs-Gleichstromtrassen geben. Die gleiche Diskussion. Man merkt, also wir sind gar nicht, das heißt ja immer, Deutschland ist so ein Geisterfahrer bei der Energiewende. Manche Interessensgruppen kolportieren das immer so. Ist Quatsch. Das, was wir machen, macht China auch. Die gehen halt anders vor und haben auch andere Durchsetzungsmöglichkeiten. Kommen wir am Schluss noch zu. Das Verteilnetz, das heißt also nicht die oberste Spannungsebene, sondern die darunter, sollen 900 Gigawatt dezentrale und verteilte erneuerbare Kapazität aufnehmen können. Das ist auch eine fast Verdopplung von dem, was heute tatsächlich möglich ist. Und dann, das ist interessant, dass die Kernkraft ein Ziel hat, bis 2030 110 Gigawatt installierte Leistung haben soll. Währenddessen wir im Moment 62,5 Gigawatt installiert haben, werden also knapp 50 Gigawatt Zubau in 5 Jahren, sind also knapp 10 Gigawatt pro Jahr, also 10 Reaktoren pro Jahr. Da muss man mal abwarten. Da würde ich jetzt mal ein Fragezeichen dann machen. Es ist halt, wie gesagt, im Programm festgelegt. Aber die Dinger muss man irgendwann anfangen zu bauen, denn auch die Chinesen bauen keine Kernreaktoren in einem Jahr. Die brauchen halt dann 5 bis 6 Jahre statt 10 Jahre plus, wie wir in Europa. Das ist schon ein ganz guter Aspekt. Und dann, auch das ist interessant, dass der 15. Fünfjahresplan eine Doppelkontrolle der CO2-Emissionen einführt, nämlich die absoluten Emissionen, die CO2-Intensität. Und dann werden 5 Kernindikatoren gemessen, und zwar künftig jährlich pro Provinz, nämlich die Gesamt-CO2-Emissionen, CO2-Intensität, Kohleverbrauch, Ölverbrauch und der nicht fossile Anteil. Und wenn diese Provinzen diese formalen Kennzahlen nicht erreichen, kann das zu Konsequenzen führen in der Leistungsbewertung. Das ist, am Ende ist es dann doch ein kommunistisches System. Das muss man beachten. Aber die Gouverneure in diesen Provinzen haben jetzt andere Zielzahlen. Vorher war es wirklich nur Masse. Aber mehr. Jetzt muss man halt gucken, dass man es CO2-neutraler hinbekommt. Das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der Markt wird ausgebaut. Also parallel zu der administrativen Steuerung baut China dann noch seinen einheitlichen nationalen, jemand nur einen großnationalen Strommarkt. Das ist natürlich viel einfacher, als wir das in Europa haben und auch dann in Deutschland mit unseren 900 Verteilnetzbetreibern. Es gibt halt einen Markt, einen Strommarkt. Aber auch da soll mehr zwischenprovinzieller Handel sein, die Spotmärkte, Terminverträge. Das soll alles an Bedeutung gewinnen, klar, weil die Erneuerbaren das verlangen. Gleichzeitig soll das nationale Emissionshandelssystem auf weitere emissionsintensive Branchen ausgeweitet werden. Das heißt also, auch China hat einen CO2-Zertifikatshandel, wie wir ihn in Europa haben. Auch da gab es jetzt ja letztens wieder der Chef von Evonik, der gesagt hat, oh, müssen wir abschaffen, ist ganz gefährlich, ist schlimm und macht unsere Industrie kaputt. China hat diese Instrumente, diese Steuerungswege auch und nutzt sie zur strategischen Steuerung der Energiewirtschaft. Eigentlich interessant, ne? Dass, wenn man sagt, ach, aber China, muss man sagen, ja, aber China. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also perspektivisch soll das stärker an absolute Emissionsmengen gekoppelt werden, nicht nur noch an Effizienzkennzahlen. Das ist ganz wichtig. Und dazu soll noch ein Carbon Peaking Aktionsplan verankert werden, also ein nationaler Low Carbon Transition Fund mit steuerlichen Anreizen. Also auch da soll nochmal eine Förderung passieren. Dennoch, auch da muss man ganz klar sagen, die offene Flanke ist und bleibt weiterhin die Kohle. Sie hat jetzt ihren Produktionspeak wahrscheinlich erreicht, aber es gibt keine numerische Obergrenze für die nationale installierte Kohlekraftwerksleistung. Das ist jetzt kein Widerspruch. Der Kraftwerkspark soll wachsen, kann wachsen, aber er dient als Backup. Er soll weniger laufen. Das heißt, die Vollerstunden, auch das beobachten wir ja in Deutschland, dass wir immerhin die Vollerstunden der Steinkohlekraftwerke deutlich zurückgefahren haben. Wer da bei Energy Charts oder anderen Quellen mal guckt, wie groß waren die Vollerstunden der Steinkohlekraftwerke in Deutschland noch vor 10 Jahren und wie sind sie heute, die haben halt eine deutlich andere Rolle in modernen Stromsystemen. Das passiert tatsächlich in China auch. Naja, und dann braucht es halt neue Stromtrassen, vor allem halt diese Ultra-Hochspannungs-Gleichstromtrassen, wenn man mit Gleichstrom einfach viel einfacher und verlustfreier Strom über sehr, sehr weite Strecken transportieren kann. Das geht viel besser als mit Wechselstrom. Nicht heute unser Thema. Und der aktuelle 5-Jahres-Plan sieht dort massiven Ausbau vor, damit man einfach diese großen Energiemengen dann auch transportieren kann, in dem Fall jetzt von West nach Ost. Ja, also man sieht, China plant dort, ne, der deutsche Chemiekonzern BASF hat ja in Shangjing in Südchina einen neuen Verbundstandort errichtet, zweistelligen Milliardenbetrag investiert und wo kommt der Strom her aus für diesen Standort von BASF? 25-jährige Abnahmeverträge, vollständig aus Offshore, Wind und Solar. Das heißt also, die Diskussion, die wir in Deutschland haben mit BASF als weltweit größtem Chemiekonzern, der in Ludwigshafen ächzt und sicherlich nicht zu Unrecht jammert über hohe Energiepreise, ein Werk in China baut, natürlich viele industriepolitische Gründe, warum man das macht, aber der Strom kommt aus Erneuerbaren. Power Purchase Agreements, ne, das, was wir in Deutschland kennen, passiert da auch, funktioniert. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Also von daher, das sind so kleinere Beispiele, wie sich China bewegt. Und jetzt zum Schluss, was können wir jetzt davon lernen? Was ist jetzt die Schlussfolgerung? Die falsche Frage ist, sollten wir so wieder Planwirtschaft machen? Also A, wir haben keine Planwirtschaft. B, wollen wir auch keine Planwirtschaft. Wir müssen halt bedenken, die politischen Systeme sind nicht vergleichbar. Wir haben in China den Einparteienstaat gegen eine parlamentarische Demokratie. Und wir haben Staatsbanken und Staatsunternehmen gegen privatwirtschaftlich finanzierte Energiewirtschaft. Und es gibt Dinge, die gehen in Deutschland rechtlich nicht und regulatorisch nicht, die in China einfach durchgesetzt werden. Also wenn in China ein neuer Windpark entsteht, da gibt es keine Bürgerbeteiligung, wie wir das in Deutschland haben. Wenn ein Netz gebaut wird oder eine Netzleitung gebaut werden, werden die in China einfach gebaut. Da kann man als Chinesin, Chinese sich gerne beschweren beim lokalen Ansprechpartner, ändern wird sich nichts. Aber was ist denn vielleicht, was können wir denn lernen? Was ist denn die interessantere Frage, was macht Chinas Planungslogik, losgelöst jetzt mal vom politischen System, eigentlich anders als wir? Erstens, wir haben verbindliche und regelmäßig nachjustierte Etappenziele. Also Energieintensität im 13. Fünfjahresplan wurden zwar verfehlt, wurden aber angepasst. Und zwar offen kommuniziert. Auch da muss man sagen, im kommunistischen System wurde kommuniziert. Die Kernkraft wurde auch verfehlt, aber wurde trotzdem auch benannt und dann entsprechend vielleicht da etwas überambitionierte Ziele gesetzt. Zweitens, Ziele, die auch tatsächlich öffentlich bilanziert werden. Also es gibt halt öffentliche Zahlen oder amtliche Zahlenwerke, so wie wir das in Deutschland auch kennen. Und auch wenn man jetzt nicht ganz so positive Kennzahlen, nicht ganz, dann natürlich nicht offensiv kommuniziert, aber sie sind nachprüfbar. Also das geht in Deutschland natürlich auch. Das ist, denke ich, ganz gut. Und dann ist der Plan, der Fünfjahresplan, mittlerweile kein reines Mengenkonstrukt mehr wie früher, dass man sagt, ich will so viel Gigawatt, ich will so viel PV, so viel Wind, sondern dass man jetzt hier geht in Richtung Verlässlichkeit und Marktkennzahlen, ne? Capacity Credit, Kapazitätsmechanismen und Grünstromzertifikate. Also das ist das, was wir in Deutschland unter der sogenannten Systemintegration verstehen. Also das ist, denke ich, ein ganz guter Punkt, den wir da mitnehmen können. Ne, also von daher, ne, in Deutschland, da haben wir jetzt ja gesehen in der letzten Folge, zwar sanken die unsere Treibhausgasemissionen 2025 im Vergleich zum Vorjahr 2024 nur noch um 0,1%. Aber wenn wir unsere Klimaziele bis 2030 erreichen wollen, müssten wir eigentlich Rückgänge um mehr als 7% haben. Das sieht im Moment nicht so aus, als ob wir da gut vorankommen. Also, man müsste bei verfehlten Zielen das System neu kalibrieren, weiteren verbindliche Ziele haben in den Folgeplänen. Und dann, ne, wenn wir in Deutschland solche Lücken haben, ne, also wir haben genug Beispiele, Netzausbau bei der Wärmewende, beim Hochlaufen vom Wasserstoff. Da wird wahnsinnig viel diskutiert und gepoltert und gemacht, getan, anstatt dass wir uns da mal neue, realistische, aber trotzdem bindende Zwischenziele setzen. Das passiert so in der Deutlichkeit tatsächlich nicht. Denn, das noch mal ganz klar und ganz deutlich zum Abschluss, das ist jetzt kein Plädoyer, dass wir jetzt in Deutschland auch das chinesische System als Ganzes übernehmen sollen. Also die Durchsetzungsfähigkeit des chinesischen Staates, der chinesischen Partei beruht auf Instrumenten, die wir in der Demokratie vollkommen zu Recht nicht zur Verfügung haben. Aber eine ehrliche Zwischenbilanz zu ziehen, Hand aufs Herz und sagen, das läuft gut, das läuft nicht gut, das ist im Prinzip, das können wir übernehmen, das können wir tatsächlich, denke ich, ganz gut machen. Und dann natürlich, wo haben wir einfach die Grenzen, wo können wir nicht mithalten? Also drei Dinge, die strukturell einfach unvereinbar sind bei der deutschen Energiewende und dem chinesischen System. Einmal in China die schiere Investitionskraft des Staates. Da werden einfach Wind, Wasserstoff, Solarcluster mit dreistelligen Milliardenbeträgen einfach über Staatsbanken finanziert und abgesichert. Das können wir in Deutschland nicht. Auch da sind Kredite dabei, die funktionieren so nicht. Aber der chinesische Staat agiert da komplett anders. Ne? Dann zweiter Punkt, Flächen von so Wüsten-Großprojekte für die Photovoltaik oder diese Ultra-Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungstrassen. Da gibt es keine Beteiligung, da gibt es kein Klagerecht, da gibt es keinen Widerspruch. Das wird einfach gemacht. Und wenn man umziehen muss, heißt es, zieh um oder wundere dich nicht, wenn morgen der Mast quer durch dein Wohnzimmer geht. Also ein bisschen polemisch, despektierlich ausgedrückt. Ja, und dann muss man sagen, einfach die geografische Ausgangslage, die chinesischen Wüsten vor allem im Nordwesten bieten einfach Platz für wahnsinnig große Solarparks. Die gibt es in Deutschland, in Mitteleuropa einfach nicht. Wir sind ein dicht besiedeltes Land oder eine Region. Das geht einfach nicht. Dann ist einfach nur die Frage, wie kriege ich den Strom von Nordwest nach Südost. Also von daher, was ist so das Fazit? Also diese Fünfjahrespläne sind ein wiederkehrendes Motiv. Das wird die chinesische kommunistische Regierung auch so weiter fortführen. Die Erneuerbaren werden massiv übererfüllt, die Ziele. Die Kernkraft verfehlt. Die Kohle bleibt zäh im System, wird aber nach und nach durch die Erneuerbaren verdrängt, aber es gibt halt ein Planungs- und Steuerungssystem, was lernfähig ist, Ziele, die nicht funktioniert haben, anzupassen, Fehler nicht zu wiederholen, sondern zu korrigieren. Und tatsächlich dann, das ist jetzt so die Wette, im aktuellen 15. Fünfjahresprogramm kann China diese gewaltigen installierten Leistungen tatsächlich in ein System, in eine Versorgung umwandeln, die die fossile Energieversorgung verdrängt. Und dabei gleichzeitig die Elektrifizierung vorantreibt, denn auch da ist China spitze. Also die brauchen ja immer mehr Strom. Von daher, wir hören uns dann in 5 Jahren wieder und gucken uns dann mal die Kennzahlen an. Was hat China erreicht beim 5-Jahresplan, beim 15. und was steht dann im 16. 5-Jahresplan? Das können wir uns dann angucken. Also schon mal aufschreiben, notieren. In 5 Jahren hören wir uns zu diesem Thema wieder.